körperliche Aktivität am Morgen pusht sofort das Energielevel oder anders ausgedrückt, es verändert die Energieverteilung unmittelbar.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Donnerstag ist Health Nerds Zeit. Leute, herzlich willkommen. Wir haben ein spannendes Thema in dieser Woche, über das wir mit euch gerne sprechen wollen. Jetzt schon mal der Hinweis, heute in einer Woche gibt's die Sprechstunde dazu. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ganz persönliche Fragen auch habt, könnt ihr die gerne uns schicken per Instagram, Facebook, über artgerecht.com. Wie auch immer ihr uns kontaktieren wollt, her mit euren Fragen. Und das Thema, über das wir sprechen, heißt Energieverteilung in unserem Körper. Wie funktioniert das genau? Und jetzt wird's noch spannender, denn die Frage, der wir nachgehen, was passiert, wenn die Energieverteilung in unserem Körper eben nicht so optimal funktioniert, wenn das System also aus dem Gleichgewicht gerät. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir können direkt einen negativen Effekt hier mal droppen, wenn die Energieverteilung in unserem Körper eben nicht optimal funktioniert.
Durchaus. Also ich meine, wenn man über Energie und Energieverteilung nachdenkt, fallen einem sofort Dinge ein. Wir werden noch auf einige Punkte eingehen. Aber das, was wohl am engsten damit verknüpft ist, ist etwas, ein sehr allgemeines Symptom, was damit in Verbindung steht, nämlich Müdigkeit oder Erschöpfung. Also letztendlich das Gefühl, und das beschreibt es, der Zustand, also das Gefühl der Erschöpfung, einer Schwäche, einem allgemeinen Energiemangel, so würde man es vielleicht beschreiben. Und uns fällt sofort ein, okay, das könnte ja eine Vielzahl von Ursachen haben. Genau auf die wollen wir natürlich auch mit eingehen. Aber sie hängen doch alle unweigerlich mit dem Thema Energieproduktion und dann auch Verteilung im Körper zusammen.
Super. Also wirklich eine spannende Folge und ich freue mich drauf. Wir sprechen also über Energieverteilung in unserem Körper, über das Thema Müdigkeit. Wie können wir das in den Griff bekommen? Was genau funktioniert da nicht und welche Interventionen können wir angehen, um das eben in den Griff zu bekommen? Matthias, dein Wissenschaftsteam und du, ihr schaut euch nicht nur den wissenschaftlichen Background an, wie die Dinge funktionieren, sondern ihr habt auch immer einen Blick auf Zahlen und Statistiken, um es eben auch einordnen zu können. Gib uns einen Einblick. Wie präsent ist das Thema Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche, der allgemeine Mangel an Energie?
Groß, das kann man durchaus sagen. Es gibt natürlich, ich habe ja eben schon gesagt, das Gefühl, den Zustand. Also von daher muss ich dieses Thema natürlich abprüfen, abfragen, indem ich Patienten oder Menschen befrage. Das tun regelmäßig Krankenkassen und finden dieses Thema Müdigkeit, Erschöpfung vermehrt bei unterschiedlichen Geschlechtern und Altersgruppen, auch nochmal unterschiedlich verteilt. Aber so im Schnitt 38% der Befragten, das sind Untersuchungen von gesetzlichen Krankenkassen gewesen aus dem Jahr hier noch 2016, aber das wird auch immer wieder wiederholt, circa bei 38%, die wirklich häufig oder Müdigkeit auch als häufiges Symptom mit angeben. Das differenziert hier an der Stelle noch nicht, was dann vielleicht die Ursache dahinter ist, aber es ist auf jeden Fall, tritt es gehäuft auf. Und wir haben eine Häufung eher bei den Frauen. Es gibt dann noch weitere Untersuchungen eher im Bereich von 42%, bei Männern eher 33% und auch in den Altersgruppen nochmal Unterschiede. Also insbesondere die jüngeren Erwachsenen, so ab 18 Jahren und die Älteren, klagen doch häufiger über das Thema von Energiemangel beziehungsweise Müdigkeit.
Also, es ist ein Thema, das eben tatsächlich viele, viele Menschen betrifft. Und ich bin sicher, jeder von uns hat mal eine Phase im Leben oder einen Moment, wo er sagt, ich verstehe es eigentlich gar nicht, ich schlafe gefühlt irgendwie gut, ich ernähre mich irgendwie gut, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich bin so energielos. Wir gucken uns das jetzt also genau an und lass uns mal direkt ganz vorne anfangen. Wie funktioniert die Energieverteilung in unserem Körper? Wie läuft das ab? Wo kommt die Energie überhaupt her? Und wie wird sie dann im Körper in die Zellen transportiert oder in den Zellen hergestellt? Gib uns da mal einen Einblick. Wie läuft das ab?
Genau, und du unterbrichst mich, wenn ich zu lange am Stück reden sollte, weil ich fange schon an und es sortiert sich und ich denke natürlich, ja, okay, wir müssen jetzt jeden Aspekt genau mit abdecken. Ich glaube, es ist relativ klar, dass Energie irgendwo herkommen muss. Also sie kann nicht einfach entstehen, sie muss transformiert werden, Biotransformationen stattfinden. Und der beste Weg, das ist dann relativ klar, ist natürlich, wenn wir es über die Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir haben im ersten Schritt natürlich Energie, die wir erstmal dem Körper zuführen müssen. Das passiert ein Leben lang. Und dementsprechend ist auch hier, wie immer, wichtig, auch sich den Verdauungsprozess anzuschauen. Also was esse ich? Wie hoch ist die Energiedichte? wie kann ich es aufspalten, aufnehmen im Darm, in meiner Blutbahn transportieren, und dann kommen wir genau zu dem Punkt, was du gesagt hast. Es muss dann zu jeder einzelnen Zelle kommen und die Energie muss dort produziert werden. Und wie findet das dann statt? Und es gibt natürlich unterschiedliche Energieträger mit einer unterschiedlichen Energiedichte. Nehmen wir beispielsweise ein Molekül Glucose, also letztendlich Zucker, das erstmal überhaupt in die Zelle reinkommen muss. Da ist jedem relativ klar, da hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dafür brauche ich einen Stoff, der nennt sich Insulin, um die Zelle quasi aufzuschließen, um den Zucker überhaupt reinzulassen. Dann kommt Glucose quasi in die Zelle und hier haben wir eine vorgeschaltete Situation, weil es ist sehr groß und da steckt eine gewisse Energiemenge drin. Und das Ziel, egal welchen Energieträger man dann nimmt, wir fangen mit Glucose an, diese Glucose muss aufgespalten werden und die Energie in kleinere Energiepakete verpackt werden. Und diese kleineren Energiepakete, also immer wenn wir über Energie sprechen, sprechen wir über Adenosintriphosphat. Kennt man auch noch aus dem Biologieunterricht. Und diese Transformation, das sind verschiedene biochemische Prozesse, die erst in der Zelle im Zytoplasma beginnen, wo es aufgespalten wird. Den Prozess kennt man als Fermentationsprozess letztendlich. Es wird häufig auch eben beschrieben als anaerobe Glykolyse, also ohne Sauerstoff Glykolyse, das Aufspalten von Glucose. Und kleiner werdende Bausteine, die dann entstehen, Umwandlung, das ist so ein wichtiger Punkt, in Pyruvat oder eventuell Laktat, und die weitere Umwandlung von Pyruvat in das sogenannte Acetyl-CoA. Das sind jetzt verschiedene Begriffe, aber diesen Bauschritt brauche ich, weil dann kommt etwas, auch das kennt man aus dem Biologieunterricht, nämlich den sogenannten Zitronensäurezyklus. Und das findet dann in den Mitochondrien statt. So, da haben wir diese ganzen Begrifflichkeiten von Glucose beginnend, Pyruvat, Laktat als Zwischenschritt. Wir haben das Acetyl-CoA, wir haben die Mitochondrien und dort findet dann in der Atmungskette, also erst die Aufspaltung im Zitratzyklus, dann in der Atmungskette genau was statt. Wir bilden Elektronen und Protonen. Darum geht es. Und das ist elektrische Energie und die packen wir wieder chemisch um in die sogenannten Adenosintriphosphat. Das heißt, das Anheften einer Phosphatgruppe, Adenosindiphosphat zu Adenosintriphosphat. Und am Ende habe ich so ein Energiepaket. Niemand muss jetzt all die Abläufe genau verstehen, nur wir haben verschiedene enzymatische oder reaktive Mechanismen, die dazu führen, dass nachher Energie rauskommt. Und wenn so viele Prozesse passieren, brauche ich immer Kofaktoren dazu, was quasi diesen Prozess mit einschränken kann. So, bis dahin erstmal in Richtung Glucose und wie ich von etwas, was ich über die Nahrung aufgenommen habe, über die Blutbahn transportiert wird, zur Zelle kommt, dann nachher Energie erzeugen soll.
Es ist schon sehr komplex, das muss man an dieser Stelle sagen. Und vereinfacht verstehe ich das also so, über unsere Nahrung führen wir im Grunde unserem Körper eine Art Treibstoff zu, ja, um es mal technisch zu sagen. Und diese Bausteine, ihr bei Artgerecht nennt sie auch immer die Bausteine des Lebens, oder ist das wieder was anderes?
Ja, wobei die Bausteine des Lebens, du hast nicht ganz Unrecht, weil die Bausteine des Lebens sind Aminosäuren. Letztendlich, weil wir hier die Protein Biosynthese nochmal mit dabei haben. Das heißt, dass aus den Aminosäuren körpereigenes Eiweiß gebildet werden kann. Natürlich gehören die auch mit dazu, weil sie können, und das ist wichtig, auch als Energieträger dienen. Also man kann aus bestimmten Aminosäuren am Ende auch ATP bilden.
Super. So, das wird im Darm, im Magen, im Körper, in unserem Verdauungstrakt zerlegt, wird über den Darm dann aufgenommen, kommt in die Blutbahn, in die Zellen transportiert und dort wird dann wirklich messbare Energie, das, was wir also als Strom vielleicht auch umgangssprachlich bezeichnen. Also es wird wirklich eine energetische Spannung, eine Energie erzeugt, die unseren Körper, unsere Zellen alles am Laufen halten.
Es ist sogar ganz lustig, dass diese Atmungskette, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, genau das nämlich passiert. Mhm. Wir haben ein Spannungsfeld zwischen Protonen und Elektronen und durch so eine Art, wie jeder, man erinnert sich vielleicht noch an die Experimente im Chemieunterricht, wenn so eine Wasserstoffexplosion irgendwie mal durchgeführt worden ist. So Knallgasreaktionen passieren.
Knallgasreaktionen, genau.
Genau. Ja. Und solche Reaktionen passieren dauernd immer wieder in der Zelle. Natürlich kleiner, nicht, dass wir explodieren, aber sie passieren Millionen, Milliardenfach die ganze Zeit und wir haben immer diesen Umwandlungsprozess. Und es geht natürlich verschiedene Wege, die mich am Ende dorthin führen, aber Ziel ist immer, ich brauche diesen Energieträger am Ende.
Kann man messen oder umrechnen, wie viel, ich weiß nicht, misst man das dann in Joule oder in Watt, unser Körper tatsächlich produziert? Bevor du eine Antwort gibst, Matthias, ich habe auch im Kopf Matrix, den Film, wir haben vorhin schon beide kurz drüber gesprochen, da hast du auch gesagt, da war es ja im Grunde die Storyline, dass die Maschinen uns Menschen sozusagen als Energieproduzenten verwenden. Also lässt sich das tatsächlich messen, wie viel Watt unser Körper da produziert?
Ja, also als biologisches System erzeugt es Energie und natürlich könnte ich das in Watt umrechnen. Es ist nicht so typisch, also ein Watt pro Sekunde ist quasi ein Joule und Joule haben viele schon mal gehört, auch Kilojoule ist vielleicht deutlich bekannter, weil man es häufig auch auf diesen Nährwerttabellen mit drauf sieht, Kilojoule. Und die Umrechnung von Kilojoule für eine Einheit, die es eher greifbarer vielleicht macht, weil sie gelernter ist, ist die Kilokalorie. So, das heißt, eine Kilokalorie entspricht 4,184 Kilojoule. Das ist immer der Unterschied, warum sich da so unterschiedliche Zahlen ergeben, warum das eher um den Faktor 4 erhöht ist. Und ich könnte es, wie gesagt, auch in Watt quasi letztendlich oder Watt pro Sekunde umrechnen. Und dann muss man natürlich verschiedene Ausgangsszenarien kreieren. Also man sagt, dass es, und das macht einen das dann vielleicht greifbarer, dass wenn ein Organismus in Ruhe ist, verbraucht er ungefähr 70 Kilokalorien pro Stunde. Wo kommt das her? Also wir rechnen ungefähr 70, bezieht sich eher auf die Körperkernzahl. Besser ist es, wenn du es an das Körpergewicht anpasst, sprich eine Kilokalorie pro Stunde in Ruhe, die quasi verbraucht wird. Bei einem Gewicht von 70 Kilogramm werden quasi 70 Kilokalorien pro Stunde verbraucht. Und die Umrechnung, wenn du es jetzt in Watt haben möchtest, liegen dann ungefähr bei 80 Watt oder 81 Watt ungefähr. Nur, dass man mal so ein Gefühl dafür hat. Und jetzt kommt ja aber Folgendes mit dazu, dass jedes Ausweichen, und wir reden dann eher auch in Richtung des Grundumsatzes, ne? Also wie viel Energie verbraucht mein Körper in Ruhe? Und das verändert sich logischerweise, wie viel Gewicht ich habe und so weiter. Aber es verändert sich vor allen Dingen dann, wenn ich sage, wie viel mehr Energie verbrauche ich, wenn ich mich zum Beispiel in einer leichten Aktivität befinde, nämlich dann geht es schnell hoch auf 200 Kilokalorien pro Stunde. Wer sich mit Sport und wir haben über Diäten und Energieverbrauch und Kaloriendefizit gesprochen, dann ist, wenn ich in einer Stunde 200 Kilokalorien verbrauche, dann bewege ich mich noch nicht sehr intensiv, aber moderat intensivere Bewegungen, dann bei 400 Kilokalorien, dann kommen wir langsam so in die Bereiche von vielleicht auch Joggen oder Ähnlichem, was mit dazukommt. Und dementsprechend wird mehr Energie verbraucht und dementsprechend muss ich mehr ATP produzieren. Und vielleicht das noch, diese Zahl kursiert auch immer mal wieder und ist manchmal nicht so ganz verständlich, wie viel ATP quasi verbraucht wird. Und logischerweise hat ein ATP-Molekül eine molare Masse und man kann die quasi umrechnen. Und dann sagt man, im Ruhezustand, das sind so ungefähr diese Schätzungen, die man immer mal wieder findet, ist der ATP-Verbrauch so hoch, und liegt bei ungefähr 50 bis 75 Kilogramm ATP pro Tag bei einem durchschnittlichen Erwachsenen. Dann sagt man jetzt, ja, aber geht ja gar nicht, so viel wiegen ja manche gar nicht. Ja, es geht um den Umsatz. Und natürlich geht das nicht verloren, sondern nur, wenn ich das in die Masse quasi mit umrechnen würde. Und das steigert sich natürlich bei intensiveren Bewegungen deutlich. Und das heißt, wir brauchen sehr viel ATP. Und wir können es, wie ich gerade schon sagte oder du auch nochmal zusammengefasst hast, den Pfad über die Nahrung wählen. Wir können aber natürlich auch versuchen, Energie aus Reserven zu ziehen.
So, das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber ich habe auch nochmal eine Zahl rausgesucht, Matthias, ganz interessant. Also du hast ja schon gesagt, die Wattzahl, die unser Körper in 24 Stunden produziert. Um sich das mal bildlich vorzustellen, so ein LED-Panel, was manche Leute vielleicht im Garten haben, um den Garten wirklich mal hell zu erleuchten abends, wenn das 24 Stunden laufen würde, das entspricht ungefähr der Leistung, die ein Mensch alleine an Energie tatsächlich in 24 Stunden produziert. Oder umgerechnet, wenn 250.000 Menschen in einem Raum wären, würden sie 25 Megawatt Wärmeenergie abgeben. Das ist schon ordentlich. Ich habe auch nochmal rausgesucht zum Vergleich. Ein Atomkraftwerk hat ungefähr 1400, 1500 Megawatt. Aber das ist natürlich auch eine unglaubliche Energiequelle, so ein Ding. Also 25 Megawatt, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie, ja, was für kleine Kraftwerke wir Menschen tatsächlich sind. Jetzt wollen wir uns anschauen, Matthias, du hast es gut beschrieben, wie im Körper die Energie erzeugt wird, wie sie eben entsteht. Was passiert, wenn das eben nicht mehr so optimal läuft? Was sind Gründe, dass eben dieser ganze Vorgang, den du beschrieben hast, ins Stocken gerät oder eben nicht auf 100% Leistung läuft, sondern vielleicht nur auf 80%?
Super spannende Frage und vielfältige Antwortmöglichkeiten. Also auch hier können wir verschiedene Ursachen letztendlich drauf eingehen und gerne nochmal den Link zu ziehen, auch zu diesem typischen Symptom. Ich fühle mich irgendwie nicht so energiegeladen. Also Energie geht grundsätzlich, wir wissen das ja seit Einstein, Energie geht nicht verloren. Das heißt, es wird nur umgewandelt, es wird nicht verloren gehen. Das heißt, ich habe eine Energiedichte, die ich aus der Nahrung mir ziehen kann. Ich kann die überschüssige Energie, die ich nicht verbrauche, mit biologischen Prozessen oder biochemischen Prozessen umwandeln und abspeichern. Ziemlich cool, dass wir das können, um für schlechte Zeiten diese Reserven zu haben. Aber Fakt ist, wenn so viele Menschen mit Müdigkeit zu tun haben und es sicherlich auch eine Verbindung dahingehend gibt, dass der Energiemangel zusammen mit eher auch Übergewicht einhergehen kann. Also letztendlich haben wir so viel Energie gespeichert, dass es reichen würde von hier, und mein hier ist im Moment gerade in Hamburg, einmal quer durch Deutschland zu laufen, und es würde locker ausreichen, rein auf Energieebene. Aber der Körper, und da kommen wir genau in diesen Verteilungsprozess, dass das vielleicht gerade nicht so gut funktioniert.
Wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ist super spannend. Das heißt also, ein Energievorratsproblem haben wir eigentlich in den seltensten Fällen. Das heißt, unser Körper hat Energie gespeichert in Muskeln, in Fett, in den Zellen, wo auch immer.
Genau.
Das Problem ist eher, diese Energie wieder zu aktivieren oder umzuwandeln, dass sie wirklich in, sagen wir mal, motorische Bewegungsenergie zum Beispiel eingesetzt werden kann.
Absolut. Und
spannend.
Und ja, und es zeigt uns natürlich, also nicht, dass ich jetzt jedem empfehlen würde, ohne Training, wie auch immer, einfach mal loszulaufen. Das wäre jetzt eher die mathematische Grundlage, die physikalische Grundlage, wie viel Energie ist vorhanden und wie kann ich sie umrechnen. Die Stoffwechselprozesse, die biochemischen Prozesse, die sind letztendlich entscheidend, warum Energie unter Umständen auch nicht freigegeben wird. So, ich habe eben das Glukosebeispiel verwendet. Jetzt lass uns mal andere Energieträger dazu holen, wie beispielsweise Fettsäuren. Das ist relativ offensichtlich. Das heißt, in unseren Fettzellen sind Fettsäuren in Form von Triglyceriden eingespeichert. Und wenn es zum Abfall entweder der Glukose kommt oder ich in der Nahrungskarenz unterwegs bin oder länger mich moderat intensiv bewege, so dass mehr Energie benötigt wird und ich nichts nachschiebe, dann muss mein Körper aus den Reserven versuchen, etwas rauszuziehen. Und das ist ja etwas, was unter Umständen nicht ausreichend gut funktioniert. Das heißt, man geht gar nicht an diese Fettreserven ran. Wir haben über das Fasten schon sehr häufig gesprochen und wir haben schon sehr häufig dazu gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, aber für bestimmte Stoffwechselsituationen, vielleicht auch explizit nochmal für Frauen, ein zu langes Fasten zu viel Stress bedeutet. Und jetzt packe ich das nächste System mit dazu. Das heißt, wenn ich diese Nahrungskarenz erzeuge, weniger Glukose quasi über den Darm aufgenommen wird, weniger Energie in der Blutbahn ist, dann kommt oben im Gehirn zu wenig Energie an und der Körper sagt, das ist viel zu wenig Energie, wir brauchen mehr Energie, also wird das Stresssystem aktiv. Und diese Aktivierung des Stresssystems erzeugt verschiedene Dinge. Einmal natürlich auch eigentlich evolutionär betrachtet den Wunsch nach Aktivität. Ich will das Problem jetzt lösen. In der heutigen Zeit vielleicht dann aber eher nicht. Und Cortisol, was ein wichtiges Hormon in dem Kontext ist, sorgt dafür, dass neue Energie in der Leber gebildet wird. Und Achtung, das nicht unbedingt jetzt nur aus Fettsäuren, sondern insbesondere aus Proteinen. Und unser Proteinspeicher ist die Muskulatur. Dann wird mehr Muskulatur abgebaut, dann habe ich freie Aminosäuren. Und auch die können diesem Energiegewinnungsprozess in den Zellen, den ich eben beschrieben habe, eingespeist werden, könnte man sagen. Es gibt unterschiedliche Eintrittspfade. Ich habe eben den Glukoseweg genannt. Fettsäuren können an einer bestimmten Stelle mit dazukommen. Aminosäuren an unterschiedlichen Stellen. Am Ende soll ja Energie entstehen, weil es geht immer um Energie. Und Energie ist der entscheidende Faktor. So, und nochmal zurück zu der Frage, Energie wird vielleicht nicht freigegeben oder wird länger eingespeichert oder auch dieser Energiegewinnungsprozess funktioniert nicht. So, dieses Freigeben der Energie, das heißt, sie ist ja vorhanden, aktuell gespeichert vielleicht in Fett, aber sie wird nicht freigegeben. Da spielen verschiedene hormonelle Wege, Stresshormonachsen, Schilddrüsenhormone eine ganz entscheidende Rolle, aber auch Informationen, die peripher, also aus dem Fettgewebe herauskommen, Leptin als ein wichtiger Faktor. Und was ist das Problem dabei? Die Energie bleibt irgendwie dort bestehen und es mündet in Müdigkeit. Also obwohl ich viel Energie gespeichert habe, bin ich eher müde und abgeschlagen. Die eine weitere wichtige Komponente, und auf die sollte man immer wieder auch nochmal draufschauen und auch mit berücksichtigen, ist, ich habe gesagt, wir reden von einer Vielzahl von Umwandlungs-Umbauprozessen. Diese Biotransformation, die kostet unter Umständen, also die kostet zum einen Energie, die braucht aber gewisse Kofaktoren. Und wenn diese Kofaktoren fehlen, und wir kennen sie, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, sie sind entscheidend, gerade wenn wir über beispielsweise die B-Vitamine sprechen. Ja, da können wir eine Vielzahl nennen, eigentlich gehören sie alle mit dazu, aber insbesondere Vitamin B1 in dem Umwandlungsprozess von Pyruvat, dass ich irgendwann mal zu diesem Acetyl-CoA kommen kann. Ohne Vitamin B1 wird die Energieproduktion nicht funktionieren. Vitamin B2 und B3 als wichtige Faktoren, die fangen quasi diese Protonen und Elektronen auf, die ich später in der Atmungskette brauche. Wenn ich davon zu wenig habe, wird es nicht funktionieren. Und dann brauche ich Vitamin B12 für unterschiedliche Prozesse im Energiegewinnungsprozess. Und der entscheidende Faktor B12-Mangel, und darüber muss man sich einfach im Klaren sein, ist ein großes Thema und korreliert logischerweise auch mit dem Thema der Müdigkeit. Und dann würden wir normalerweise sagen, B12-Mangel ist bedingt durch zu wenig Aufnahme tierischer Lebensmittel. Das kann durchaus sein, weil das sind unsere Hauptquellen, die mit dazugehören. Aber wir müssen auch sagen, wir finden auch bei Menschen, die tierische Lebensmittel in ihrer Nahrung mit einbauen, häufig einen Vitamin B12-Mangel. Ausreichend Vitamin B12 als ein weiterer Faktor, der quasi mit dazugehört. Und es geht weiter. Bestimmte Mikronährstoffe, insbesondere wenn wir über Eisen reden. Ohne Eisen wird die Bildung, und Eisen ist natürlich die Verknüpfung schnell zum Thema rote Blutkörperchen, Sauerstofftransport, Hämoglobinproduktion, ja, durchaus ein wichtiger Faktor. Aber der nochmal, der Energiegewinnungsprozess, wie ich ihn eben beschrieben habe, für diesen Zitronensäurezyklus, Krebszyklus, Zitratzyklus, wie man ihn auch immer nennen mag, wird ohne Eisen nicht funktionieren. Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel, andere B-Vitamine, die fehlen, durchaus wichtige Faktoren. Und vielleicht noch einen Aspekt, wenn wir über das Thema unterschiedliche Energieträger sprechen, wie beispielsweise die Fettsäuren. Die müssen, wie gesagt, auch eingespeist werden. Und ich brauche Sauerstoff natürlich dafür, dass es funktioniert in den Mitochondrien. Und ich brauche eine Art Shuttle, dass die reinfahren können. Und dafür brauche ich einen Stoff, der nennt sich L-Carnitin. Carne hat schon was mit Fleisch zu tun. L-Carnitin ist gebildet aus zwei unterschiedlichen Aminosäuren, kann vom Körper zum Teil selbst gebildet werden. Bekomme ich aber unter Umständen auch eben über die tierischen Lebensmittel mit dazu. Ein Thema, was gerade bei Müdigkeit, Erschöpfung rund um eine vegetarisch-vegane Ernährung passieren kann, dass ein Energieabfall entsteht. Man kann das unterstützen mit L-Carnitin auch direkt. Also wer sich für die Ernährung entscheidet, heißt nicht, dass man sofort davon abweichen muss. Wichtig ist nur, im Laufe der Evolution haben wir uns natürlich auch in eine Art Koevolution mit bestimmten Lebensmitteln begeben und dementsprechend Inhaltsstoffe, die wir benötigen, damit diese Energiebildung gut funktionieren kann. Und dann geht es quasi weiter mit dem Thema der Energieverteilung.
So, jetzt hast du hier schon einige, ich nenne sie einfach mal externe Stoffe gedroppt, die also für die Energieverteilung im Körper essentiell sind oder wichtig sind. Und lass uns da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Ihr habt bei Artgerecht, deine Wissenschaftskollegen und du, ihr habt ein neues Vitamin B12-Präparat entwickelt. Nicht nur das Vitamin an sich, wie ihr es zusammengestellt habt, beziehungsweise was die Quelle für dieses Vitamin ist, ist besonders, sondern auch die Form, wie ich das zu mir nehme. Was macht euer B12-Präparat so besonders? Was macht so einzigartig, so artgerecht?
Genau, in den Prinzipien artgerecht, dass wir natürlich, du hast den Rohstoff mit angesprochen, es geht erstmal um die Art und Weise der Verbindung, welches B12 man verwendet. Das heißt, chemisch betrachtet gibt es natürlich unterschiedliche Kofaktoren, die ich mit benötige, dass oder die an dem B12 mit gebunden sind. Und wir haben uns entschieden für eine methylierte Variante. Also Methylcobalamin ist quasi eine direkt verfügbare aktive Form. Es ist super spannend, wenn wir uns Laborparameter auch von ich hatte eben das B12-Mangel-Thema angesprochen, dass viele wirklich einen B12-Mangel haben und standardmäßig im Labor wird eigentlich diese inaktive Form gemessen und dann muss das Ganze in der Leber umgewandelt werden. Wenn es da Einschränkungen gibt, gerade im Bereich der Leber, kann es gut sein, dass sich B12 anstaut, dann ist der Wert besonders hoch, aber das aktive B12 fehlt hier. Und dieses aktive B12, ich habe es gerade schon gesagt, brauche ich dann, damit eben genau im Zitronensäurezyklus Energie und mitochondriale Energie gebildet werden kann. Ohne B12 wird das nicht gut funktionieren. Aber ich brauche es eben auch zur Synthese, zur Neubildung von DNA und roten Blutkörperchen. Da spielt es immer auch eine wichtige Rolle dabei. Und weil ich diese Methylgruppe auch schon mal mit angesprochen habe, spielt es eine wichtige Rolle bei dem Abbau von Homozystein. Das ist ein Marker, der gerne im Bereich der kardiovaskulären oder kardiometabolischen Risikofaktoren betrachtet wird. Und es gibt einen Zyklus, der nennt sich S-Adenosyl-Methionin-Zyklus, Umwandlungsprozesse. Dafür brauche ich genau die B-Vitamine, insbesondere auch Vitamin B12. Und dann geht's weiter mit Nervensystem und so weiter. Aber habe quasi einen Effekt auf die Verfügbarkeit mit dieser direkten Form des B12, dass es überall mit eingesetzt werden kann. Das ist die Inhaltsstoffkomponente. Und ich weiß, es gibt Unterschiede, die sagen, ja, aber wir können ja trotzdem noch auch inaktive Formen und die können umgewandelt werden. Sei es drum. Wir glauben, dass der Fokus der aktiven Form sinnvoll ist. Und dann haben wir ein anderes wichtiges Thema. Weil wenn ich Vitamin B12 als Kapsel einnehme oder eben auch über die Nahrung einnehme, dann muss das aufgespalten werden. Und ich habe ein Transportvehikel, was im Magen produziert wird. Und dieses Transportvehikel nennt sich Intrinsic Factor. Da bindet Vitamin B12 dran und bleibt intakt, geht den Darm, den Dünndarm entlang und wird am Ende des Dünndarms dann in die Blutbahn aufgenommen. Super cool, jetzt habe ich das quasi drin. Aber was ist, und wir haben so häufig schon über Verdauungsthemen gesprochen und über vielleicht zu wenig Säure oder Magenschleimproduktion, vielleicht auch zu viel, irgendwas ist im Ungleichgewicht, vielleicht wird es auch nicht ausreichend gut produziert. Wir haben diese Verbindung mit den bekannten Säureblockern, die man immer mal hat, dass man hier gerade auch häufiger nochmal einen Vitamin B12-Mangel mitfindet. Kurzum, das Umgehen des Verdauungstraktes, der Magen-Darm-Passage, kann durchaus ein Ansatz sein. Wo oder wie führt man es dann am sinnvollsten zu? Es gibt viele Präparate, die quasi über die Variante mit Tropfen arbeiten. Ist vielleicht auch in der Dosierung und so weiter auch nochmal ein Thema. Und wir haben jetzt quasi eher den Fokus auf ein Spray gesetzt. Ein Spray, was über die Mundschleimhaut quasi eine direkte Resorptionseigenschaft mit aufweisen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das wird nicht so gut aufgenommen, wie auch immer, weil die Partikelgröße nicht klein genug ist, dass es nicht gut aufgenommen werden kann. Dann kommt es eben doch in den Magen und dann wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Und deshalb verwenden wir in dem Präparat zusammen mit einem kooperierenden Unternehmen eine Technik, die sehr kleine Partikelgrößen hat. Und die sind so klein, dass sie im Nanometerbereich sind. Und zwar in Nanopartikelgrößen, die schneller in der Resorption sind, um den Faktor 5 höher. Und diese Nanopartikel ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Nanopartikeln bei, also auch von den Größen, von den Dimensionen, nicht vergleichbar mit Nanoplastikpartikeln. Aber sie sind letztendlich so klein, zwischen 10 bis 100 Nanometer in der Größe, dass sie gut aufgenommen werden können und dementsprechend schneller zur Verfügung steht als aktive Form. Das macht durchaus Sinn. Ich habe das immer wieder auch, das Thema, irgendwie schlägt die orale Gabe sonst nicht an. Dann kann man sich überlegen, auch intramuskulär oder subkutan B12 zu spritzen bei einem hohen Mangel. Und so habe ich natürlich eine schnellere Aufnahmemöglichkeit und auch eine angepasste Dosierung, dass man das quasi mit einbauen kann.
Das heißt, Matthias, nur, dass wir es einmal auch genau beschreiben. Es ist ein Spray, es ist eine kleine Flasche, ja, wo ihr das als Lösung drin habt, das Vitamin B12. Genau. Und ich sprühe es mir direkt in den Mund.
Ja. Direkt in den Mund. Ich empfehle immer nochmal über die Mundschleimhaut auch ein bisschen verteilen, also nicht so direkt abschlucken, aber etwas verteilen, damit auch eine direkte Aufnahme mit stattfinden kann. Und das ist quasi nachweislich, dass diese Absorptionsrate oder die Aufnahmerate um den Faktor 5 höher ist im Vergleich zu größeren Partikeln oder zu anderen Partikeln und eben auch im Vergleich zu in Tropfenform und auch im Vergleich zu in Kapselform. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, weil immer wenn man Nano hört, hat man irgendwie so, das ist eine ganz fiese oder komische Technologie, die da jetzt irgendwie meinen Körper zerstört. So ist es nicht. Es ist auch nicht so, dass es überall hingehen kann. Deswegen ist die Partikelgröße schon entscheidend. Sondern nur eben, dass dieser Aufnahmeweg gewährleistet ist. Und das Spannende finde ich, und deswegen hatte insgesamt uns die Firma auch mit sehr interessiert und da auch weiter dran zu bleiben, auch perspektivisch drauf zu schauen, weil quasi das technologische Verfahren ein uralt bekanntes ist, was eher aus der Milchindustrie kommt. Und es geht um Hochdruckhomogenisierung bei gleichbleibend intakter Struktur am Ende des Tages und dadurch werden die Partikelgröße letztendlich kleiner. Das heißt, es hat nichts irgendwie, dass ich da irgendwas chemisch zusetzen muss, damit die Partikel dann auch wirklich so klein werden oder die Strukturen zerstört sind. Sie werden einfach in kleinere Vesikel gepackt und steht damit zur Verfügung. Und ich kenne viele, die sich mit dem Thema auch so liposomale Aufnahmen und so weiter beschäftigen. Das ist noch kleiner und funktioniert noch besser.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Also Vitamin B12 haben wir verstanden, wichtiges Element, um Energie im Körper zu bilden. Welche Supplements, Matthias, oder welche Stoffe brauchen wir noch, um Energie zu bilden oder sie zu verteilen im Körper? Gib uns nochmal einen kurzen Überblick. Was gibt es noch? Du hast vorhin auch schon angesprochen, Eisen ist ein wichtiges Thema.
Genau, also für die Energiebildung wirklich auf dieser Kofaktorenebene würde ich weiter drauf schauen. Und das sind drei Faktoren, auf die ich gerne eingehen würde. Das eine ist Eisen, was ein wichtiger Faktor zur Energieproduktion darstellt. Der zweite wichtige Faktor ist Ribose. Das finden wir beispielsweise in Energy. Und ein Faktor, das finden wir übrigens auch in Energy, ist Coenzym Q10. Mhm. Und um das einmal kurz zu erklären, warum ist das wichtig? Bei Eisen wissen wir, dass die Verbindung zwischen Eisenmangel und Müdigkeit relativ naheliegend ist. Also das wäre eine Möglichkeit, warum diese Müdigkeit mit auftreten könnte oder würde. Wir haben bei Eisen eher das Problem, dass wir wissen, es soll nicht bitte nur viel Eisen hinzugefügt werden, sondern es muss auch dementsprechend aufgenommen werden und passend verteilt werden. Deshalb die Kombination, wenn man Eisen auch vielleicht nachweislich sieht, man hat so einen latenten Eisenmangel oder auch einen manifesteren Eisenmangel, dass man Eisen in Kombination mit Lactoferrin quasi verwenden kann. Der nächste Punkt mit der Ribose ist deshalb wichtig, weil Ribose für die, die sich damit beschäftigen oder auch schon mal beschäftigt haben und warum es gerne bei dem Thema Energiemangel und Müdigkeit mit eingesetzt wird, ist insofern naheliegend, weil Ribose auch ein Zucker ist. Und jetzt würde man sagen, okay, klar, das ist wieder ein Energieträger, der oben reinkommt. Nein, aber es ist kein klassischer Energieträger, sondern es ist eher ein Baustoff des sogenannten ATPs, also Adenosintriphosphat. Da entsteht quasi aus Adenin und Ribose Adenosin. Und nichts anderes ist, es bedeutet, wenn man Ribose hinzuführt, was man sonst gerne auch in Südfrüchten vielleicht finden würde, Mango, Papaya und Ähnlichem, gerade bei Müdigkeit, anhaltender Müdigkeit, das quasi mit zu ergänzen. Und ein letzter Faktor, das Coenzym Q10. Und Coenzym Q10 kennt man bereits, hat man sicherlich irgendwie vielleicht auch eher aus der Kosmetikindustrie schon mal gesehen, aber es ist ein körpereigener Baustoff, der aus Cholesterin gebildet wird. Und ohne Coenzym Q10 keine Energieproduktion im Körper. Und deshalb wird es gerne auch im Kontext von Müdigkeit, Erschöpfung und Ähnlichem mit eingesetzt, weil es mir vielleicht gerade in den Zellen fehlt, um Energie überhaupt produzieren zu können. Und am Ende, und das vielleicht noch als letzten Punkt nachgeschoben, damit mein ATP dann gut funktionieren kann, brauche ich noch einen wichtigen Mikronährstoff und das ist Magnesium, weil der hält quasi das ATP, wir sagen mal, stabil, damit es gut arbeiten kann. Und auch hier ist Magnesium ein wichtiger Faktor, wenn es um den Energiehaushalt geht.
Jetzt, Matthias, wollen wir noch einmal einen Blick drauf werfen, wirklich konzentriert auf das Thema Müdigkeit. Du hast eben schon die Stoffe genannt, die ja ein Grund sein können, wenn wir einen Mangel haben, zum Beispiel von Eisen.
dass Müdigkeit eine Auswirkung sein kann. Hm. Es gibt aber noch andere Themen und andere Gründe für Müdigkeit und das Thema Energieverteilung. Welche? Gib uns noch mehr Tipps. Was können wir auch tun, um dem entgegenzuwirken?
Es liegt natürlich immer erstmal in der Betrachtung und auch in der Selbstreflexion, wann tritt das typischerweise auf? Und wir sollten, bevor wir über die extremen Besonderheiten nachdenken oder mögliche Grunderkrankungen, wo Müdigkeit als Begleitsymptomatik auftritt, mal über die wichtigen Punkte oder naheliegenden Punkte nachdenken, wie zum Beispiel das Thema Schlaf und Schlafhygiene. Da empfehle ich gerne nochmal unseren Podcast, den wir dazu gemacht haben, wie kann ich meine Schlafhygiene gut mit beeinflussen. Aber die Regelmäßigkeit, ich habe das auf den Biorhythmus bezogen schon mal gesagt, regelmäßig dieses An- und Ausschalten von Licht zu haben, weil Licht ist der wichtigste Taktgeber. Das heißt, morgens Licht zu haben, einfallendes Licht, und abends ist dann auch auszulassen. Und dementsprechend bewegen wir uns schnell im Bereich der Schlafhygiene, sich das nochmal genauer mit anzuschauen, ob das ein Faktor sein könnte. Es lohnt sich vielleicht auch etwas, das Ganze einmal zu tracken. Habe ich am Abend vielleicht Alkohol getrunken? Habe ich länger auf den Bildschirm geschaut? Hat sich mein Tiefschlaf vielleicht dadurch verändert? Waren die REM-Schlafphasen, also Rapid Eye Movement Schlafphasen, nicht so gut? Das sind durchaus Punkte. Klingt so naheliegend, aber ich sehe immer wieder, dass da Faktoren oder Ursachen drin zu finden sind und sie finden sich dann nicht direkt im Mikronährstoffbereich, sondern eher in dem Thema der Schlafhygiene und der Routine, die man aufbaut. Ernährung, und da gehört natürlich der Mikronährstoffanteil mit dazu, ist etwas, was durchaus auch ein Thema sein kann. Müdigkeit kann ja auch phasenverschoben über den Tag mal stattfinden, kennen viele so nachmittagstief. Da bin ich eher wieder im Stoffwechselprozess, auch hier eher Energieverteilung. Insulin, das ausgeschüttet wird, oder entzündliche Prozesse, die im Darm beginnen, nach der Nahrungsaufnahme, was erstmal ganz normal ist. Die Nahrung kommt an und das Immunsystem testet im Darm, ob das irgendwelche Gefahrenstoffe sind. Das kostet Energie. Und dann verteilt sich die Energie eher in Richtung Darm und Verdauungstrakt. Und oben bleibt zu wenig und man hat das Symptom der Müdigkeit und Erschöpfung, muss vielleicht so eine Art Mittagsschläfchen durchführen. Da sollte man drauf schauen, also wann findet das über den Tag statt. Durchaus auch Trinkmenge über den Tag, also nicht regelmäßig zu trinken, aber ausreichend zu trinken, um damit versorgt zu sein. Das wäre noch so eine Ernährungskomponente. Und das ist eigentlich mein liebstes Tool, wenn ich über das Thema Energieverteilung nachdenke und spreche. Was schwierig ist, was die eigene Motivation vielleicht angeht. Man kennt es vielleicht nachmittags, abends, so ich fühle mich nicht mehr so, jetzt irgendeine sportliche Aktivität zu machen oder ähnlichem. Oder auch morgens, ich komme nicht wirklich gut raus. Und deshalb würde ich nochmal plädieren für Bewegung. Und das muss jetzt keine Sporteinheit oder ein Laufen sein. Wenn man es mit einbauen möchte, sehr gerne. Aber eine körperliche Aktivität am Morgen pusht sofort das Energielevel oder anders ausgedrückt, es verändert die Energieverteilung unmittelbar. Und wir haben über verschiedene Ursachen jetzt schon gesprochen, wo man sagt so, ja, oder vielleicht auch gestresst sein, schlecht geschlafen, wie auch immer. Und jetzt eine kurze körperliche Aktivität, die muss nicht lange sein, eine Minute beispielsweise, intensiv. Und ich zwinge meinen Körper aus dem Stehgreif dazu, hochintensiv Energie zu produzieren. Und dann produziere ich unter anderem etwas, das nennt sich Laktat. Das habe ich eben schon einmal angesprochen.
Das kennen viele vom Laktattest. Zum Beispiel bei den Fußballprofis, bevor die Saison losgeht, machen die alle diesen Laktattest.
Genau, es kann eine Komponente sein, um mein Training mit auszusteuern, um meinen aeroben, anaeroben Schwellenbereich festzustellen oder wie mein Training quasi abläuft. Super spannend in der Diagnostik. Wovon ich jetzt rede, ist das, was ich euch eben am Anfang gesagt habe, nämlich Energie kommt oben rein, also in die Zelle Glucose, und dann wird unter Umständen Laktat gebildet. Und dieses Laktat fällt mehr an, wenn ich zu wenig Sauerstoff in der Zelle habe. Das heißt, wenn ich aus dem Nichts heraus anfange zu trainieren, kurz intensiv, und trainieren meine ich so eine Minute, dann wird mehr Laktat gebildet und das Laktat geht nicht verloren. Es ist ein wichtiger Energieträger, der später auch wieder als Brennstoff dazugeführt werden kann. Aber es zirkuliert erstmal und kommt zum Gehirn und macht dich wach und fit für den Tag. Und ich weiß, es braucht diese Überwindung. Deswegen sage ich, mach's eine Minute. Und im besten Falle diese Bewegungseinheiten zwischendurch, und dieser Bewegungsmangel sorgt für noch mehr Müdigkeit. Deshalb zwischendurch eine Minute, und gerade wenn man so morgens sagt, so, oh, so richtig fit fühle ich mich noch nicht, kurze intensive Einheit, sprich wirklich eine intensive Übung. Wer sich jetzt gerade nicht bewegen möchte, setzt sich an die Wand und macht so einen Wall-Sit. Das produziert auch relativ gut Laktat. Man merkt dann irgendwie, dann kommt auch so ein Brennen mit in der Muskulatur und man muss sich irgendwie nicht mehr bewegen. Laktat, das produziert wird, macht dich für den Moment wacher und fitter. Das ist quasi auch schon direkt ein Lösungsthema. Und es ist das typische Beispiel, Energie geht Richtung Muskel. Energieverteilung verändert sich. Gehirn wird wieder besser versorgt. Und was dann auch immer die Ursache der Energieumverteilung ist, ganz häufig das Immunsystem oder ein chronisch aktives Stresssystem. Plötzlich kann ich mit etwas Bewegung das System kurz rebooten und Energie wird wieder besser verteilt.
Die Wissenschaft hinter der Energieverteilung in unserem Körper. Es ist ultra spannend, wie ich finde, weil am Ende ist das der Schlüssel, ja, wie unser System überhaupt funktioniert. Denn man muss ganz klar sagen, wenn die Energieverteilung irgendwann aufhört, dann sterben wir. Ja, ein toter Körper hat keine Energie, die er mehr verteilt oder die er erzeugt. Insofern, ihr seht, das ist am Ende auch ein essentieller Teil, was das Leben definiert. Und Matthias, ich kann nur Danke sagen, dass du uns einen Einblick gegeben hast in diese faszinierende Welt, wie das funktioniert. Und ich bin sicher, auch ohne, dass wir Chemie-Leistungskurs belegt haben müssen, konnten wir dir sehr gut folgen und haben gut verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und ich weiß, es gibt viele, viele Fragen dazu. Und die wollen wir gerne hören und auch beantworten. Heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde. Matthias und sein Team werden alle Fragen sammeln, auswerten und natürlich auch beantworten. Also her damit per Instagram, per Facebook. Schreibt uns über die Website artgerecht.com. Was wollt ihr zum Thema Müdigkeit oder Energieverteilung in unserem Körper wissen? Wir freuen uns drauf. Nächsten Donnerstag liefern wir die Antworten. Bis dahin, Leute, bleibt ausgeschlafen und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.